der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Jetzt gibt es das BH1 Stadtgespräch.
Herzlich willkommen beim Stadtgespräch Spezial heute hier auf Radio BH1. Mein Name ist Steve Schulz und heute ist wieder Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler Berlin bei mir im Studio und erzählt uns wieder Interessantes und Hintergründiges zu kuriosen Fällen der Steuergeldverschwendung. Also bleiben Sie dran.
Meine Hitsgarantie BH1.
So, und das war schon wieder Musik mit Kopfwackelgarantie auf Radio BR1. Willkommen zurück beim Stadtgespräch Spezial. Heute ist wieder Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler Berlin bei mir im Studio. Und wir sprechen heute darüber, wie sorglos die Berliner Verwaltung mit ihren Steuergeldern umgeht. Alexander Kraus, die Berliner Verwaltung hat sich etwas ganz Interessantes, ganz Innovatives einfallen lassen, wenn es um die Lärmbelästigung geht. Was genau steckt denn hinter diesem neuartigen, innovativen Konzept?
Dieses neuartige, innovative Konzept ist leider auch schon wieder weg. Im letzten Sommer hat man in Kreuzberg an der Admiralbrücke einen sogenannten Lärmomat aufgestellt. Ja, was ist der Lärmomat? Das ist so eine, ja, wie soll man das beschreiben? So eine Art vielleicht große hölzerne Stele gewesen an der Admiralbrücke, wo sich das Partyvolk im Sommer, in lauen Sommernächten immer versammelt. Und dieser Lärmomat hatte nicht nur die Funktion, das Partyvolk darauf hinzuweisen, dass es zu laut ist, sondern auch noch die Luft zu filtern und zu kühlen und zu befeuchten.
Und wie lang stand er dann da, wenn Sie ja sagen, den gibt's gar nicht mehr?
Ja, das ist im letzten Sommer Ende Juni aufgestellt worden und das Pilotprojekt sollte dann bis Ende Oktober laufen und dann ist der Lärmomat auch wieder abgebaut worden. Wir haben damals nachgefragt, was das alles gekostet hat und das Ergebnis war erstaunlich, weil durch die Medien war die Information gegangen, dass der Lärmomat 10.000 Euro gekostet hätte. Wir haben mal noch ein bisschen genauer nachgefragt. 10.000 Euro ungefähr, das war die Miete für den Lärmomat für reichlich 3 Monate. Und dafür ist er dann auch dann wieder verschwunden.
Aber welche Kosten kamen denn dann noch dazu, wenn Sie sagen, das waren nur die Miete?
Ja, das war die Miete und dann gab es noch ungefähr 180 Euro für Strom- und Wasserverbrauch. Und nach dem Abbau ist der dann aber weg. Also mit dem bezahlten Geld, das hat man dann also nicht einen Lärmomat gekauft, sondern ja, den Lärmomat praktisch nur gemietet.
War das vorher schon das Konzept, diesen Lärmomat nur für 3 Monate zu mieten? Oder was hatte der überhaupt für eine Bewandtnis?
Ja, wir stellen ja, wenn wir die Verwaltung fragen, auch immer die Frage, was da eine Wirtschaftlichkeitsanalyse ergeben hat. Das hat nichts mit Profit zu tun, sondern ist ein Haushaltsbegriff. Da soll eigentlich die Verwaltung prüfen, was will sie eigentlich mit einer Ausgabe erreichen und ist das, was sie da ausgibt, dann auch das die richtige Entscheidung oder gäbe es vielleicht andere Entscheidungen? Das gab's nicht. Ich muss sagen, ich stelle diese Fragen seit 15 Jahren und ich habe noch nie eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Verwaltung gesehen, die sich damit beschäftigt, ob das sinnvoll ist, was sie da macht. Und fragen wir natürlich immer insbesondere solche Kuriositäten natürlich nach. Aber die Frage, was will man erreichen? Saubere Luft, gefilterte, frische Luft und Ruhe. Und die Frage ist dann, ist so ein Ungetüm von Lärmomat wirklich dann auch das richtige Instrument? Also ich glaube, da hätte man auch auf andere Ideen kommen können.
Hat man denn herausgefunden, ob dieser Lärmomat in der Zeit, in der er da stand, das gebracht hat, was er hatte bringen sollen? Sprich weniger Lärmbelästigung und eine kühlere und frischere Luft, wie auch immer er das dann macht?
Naja, ja. Man hat uns ja dann mitgeteilt, dass, weil das ein Pilotprojekt war, dass man diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eben nicht machen konnte und musste. Und die wäre dann auch teurer noch gewesen als der Lärmomat angeblich. Das wundert mich allerdings auch. Ein Dreizeiler hätte vielleicht gereicht. Und wir haben dann nochmal nachgehakt und man hat uns ursprünglich ja gesagt, man würde eine nachträgliche Beurteilung dann durchführen. Und das ist tatsächlich in der Haushaltsordnung auch so vorgesehen. Tatsächlich hat man dann aber nur eine Analyse gemacht, wie viel Luft da angeblich gefiltert wurde und um wie viel Grad die Luft kühler geworden ist und dass es auch dann vom Sommer bis Ende Oktober tatsächlich auch leiser geworden ist. Es gab weniger Polizeieinsätze oder der Lärmomat ist auch weniger angeschlagen. Ob das jetzt an dem Lärmomat gelegen hat, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich denke, in den lauen Juni- und Juli-Nächten und im August, da machen natürlich, da sitzt man dann vielleicht lieber gerne da auf der Admiralbrücke und trinkt und feiert als Ende Oktober.
Also wieder mal ein Projekt, das nicht so ganz zu Ende gedacht wurde. Wir sprechen gleich darüber, was ein Biertresen in Berlin-Kreuzberg für Fahrradfahrer bringen soll. Und nach ein bisschen Kopfwackeln sind wir wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial. Heute bei mir wieder im Studio Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler Berlin. Und wir hören ja immer wieder, dass die Hauptstadt oder dass in Städten allgemein immer mehr Platz und Service für Radfahrer umgesetzt werden soll. Es sollen neue Radwege entstehen, man soll mehr auf das Fahrrad umsteigen, weniger den motorisierten Individualverkehr fördern, vielleicht auch mehr ÖPNV. Aber da gibt es noch eine andere Idee, die die Stadt Berlin für Fahrradfahrer verwirklicht hat. Alexander Kraus, was hat es damit auf sich?
Ja, Ende 2022 hat man in Kreuzberg einen sogenannten Fahrradtresen aufgebaut. Das ist so ein feuerwehrroter Metalltresen mit einer hölzernen Platte oben drauf. Und der hatte zusätzlich auch noch so Fußrasten, dass man also dann mit dem Fahrrad da dran stehen konnte und sich schön mit den Füßen abstützen könnte. Dieser Fahrradtresen in Kreuzberg auf so einer Art ja grünen Fläche, so eine Art Straßenecke, da steht er dann.
Und was sollte der machen? Was sollte der bringen? Wo war da der Vorteil?
Also das ist eigentlich auch von der Verwaltung gar nicht so richtig kommuniziert worden. Also das sollte dann wahrscheinlich einfach dann irgendwie die Möglichkeit bieten, dass man da irgendwie sein Miteinander hat. Bin da dann tatsächlich auch mit dem Fahrrad hingefahren und habe versucht dann da auch einzuparken und habe dann immer gewartet, dass dann irgendjemand vielleicht nochmal ein Bier bringt oder so. Ist war nicht passiert. Dieser Fahrradtresen hat sich, glaube ich, nicht wirklich als was Sinnvolles erwiesen. Kurz danach hat man diese Fußrasten dann auch wieder abgebaut. Also ich bin da schon ein paar Mal vorbeigefahren, habe da außer mir selbst auch niemanden da dran mit dem Fahrrad stehen sehen. Irgendwann mal lehnten die Skater da ihre Rampe da dran. Vielleicht ist das noch ein sinnvoller Einsatzzweck für diesen Fahrradtresen, aber das hätte man sich aus unserer Sicht sparen können.
Gab es dann eine offizielle Begründung für diesen Fahrradtresen, was der hat bringen sollen, welchen Mehrwert man den Fahrradfahrer da irgendwie zusprechen wollen?
Na, man hatte auf dieser Straßenecke dann der Skalitzer Straße diesen Mini-Park da neu eingerichtet. Das ist da gegenüber direkt von dem U-Bahn-Viadukt. Und wirklich so eine richtige Analyse, was das jetzt soll, gab es auch nicht. Wir haben natürlich auch wieder nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gefragt. Hat man gesagt, das sei nicht notwendig, weil das ein Pilotprojekt ist, wie immer Pilotprojekt. Und da sei dann ja auch irgendwo innerhalb dieser ganzen Grünanlagengestaltung passiert. Deswegen eben keine besondere Analyse. Also insofern weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das den Radverkehr unterstützen kann in Berlin. Also klar ist Theke hat irgendwas mit Trinken zu tun. Und wenn ich mit dem Fahrrad daran fahre, da gibt's natürlich kein Bier. Aber man soll natürlich auch nicht Radfahren und Bier trinken. Also das passt alles irgendwie nicht zusammen. Also wenn ich mich da hinstelle und eine Pause mache, kann ich auf die vielbefahrene Kreuzung da schauen und den Straßenlärm genießen. Also das erschließt sich mir nicht, was das soll. Hat auch Geld gekostet. Das ist nun, sagen wir mal, verglichen mit vielen Steuergeldverschwendungsfällen nicht so ganz viel. 8.300 Euro. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und Berlin hat, wie wir von der Politik ja erfahren, möchten ja gerne immer mehr Schulden machen, offensichtlich kein Geld. Und dann muss man eben auch bei solchen Sachen anfangen.
Vielleicht wäre da eine Bank sinnvoller gewesen?
Also größer, wesentlich größer als eine Bank ist das Teil ja auch nicht. Und dass eine stabile Straßenbank 8.300 Euro kostet, das habe ich zum Glück noch nicht gehört.
Also wäre die Bank vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Also wenn sich ein Radfahrer ausruhen möchte, dann kann er auch das Fahrrad daneben stellen, sich auf die Bank setzen, ein bisschen in den Verkehr schauen und dann weiterfahren, oder? Zumal die Bank ja auch von anderen Passanten noch hätte genutzt werden können.
Für den Betrag hätte man einige Bänke dahinstellen können und auch noch ein paar Fahrradabstellanlagen, an denen man sein Fahrrad gescheit abriegeln kann. Damit wäre den Berlinern, wenn dann, besser gedient gewesen.
Also wieder ein nicht zu Ende gedachtes Pilotprojekt. Was das Bezirksamt Lichtenberg mit einem Kochbuch zu tun hat, das erfahren Sie gleich. Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial. Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler Berlin ist bei mir im Studio. Und Sie kennen alle Kochbücher. Kochbücher zu den atemberaubendsten und exotischsten und variantenreichsten Rezepten. Es gibt Kochbücher zu allem Möglichen, aber zu Trockenbrot. Das ist doch mal was Neues. Neu ist auch der Herausgeber, der dieses Rezeptebuch mit trockenem Brot herausgebracht hat. Und zwar kein geringerer als das Bezirksamt Lichtenberg. Was hat es denn damit auf sich? Welche Idee hat denn das Bezirksamt Lichtenberg mit der Herausgabe des Kochbuchs verfolgt?
Die haben ein Kochbuch herausgebracht, in dem Rezepte enthalten sind, was man Schönes aus altem trockenem Brot machen kann.
Warum bringt ein Bezirksamt ein Kochbuch heraus und dann auch noch über Trockenbrot? Hat das jetzt damit was zu tun, dass die Zielgruppe vom Bezirksamt jemand ist, der nur von Trockenbrot sich ernähren muss oder deren Grundlage, Ernährungsgrundlage Trockenbrot ist? Oder was ist das? Der Hintergrund einer solchen Idee.
Na, ich hoffe, dass der Hintergrund nicht der ist, dass der Staat uns so viel Steuern abknüpft, dass für uns nur noch Trockenbrot da ist und der Staat uns dann gnädigerweise Rezeptbücher zur Verfügung stellt, was wir aus dem trockenen Brot Schönes an Rezepten zaubern.
Also der winkt mit dem Zaunpfahl, dieses Kochbuch dann.
Ja, also dabei geht's um nachhaltige Lebensmittelverwendung. Das halte ich auch für absolut gut. Jeder ist aufgerufen, mit Lebensmitteln, die hergestellt werden, sorgfältig umzugehen und das nicht wegzuschmeißen. Das passiert leider in einem Umfang, der wirklich auch viel zu groß ist. Aber ich bin der Meinung, dass es nicht unbedingt Aufgabe des Bezirksamtes ist, ein Hochglanz-Kochbuch rauszugeben. Wir sind darauf hingewiesen worden. Wir haben das gar nicht gesehen. Das ist ja natürlich sehr kleinteilig, nur ein Bezirk, der dieses Kochbuch rausgegeben hat. Da sind Rezepte drin, so Brot, Salat mit Brotkrümeln drüber. Das ist sehr schön fotografiert worden und das ist ein ganz tolles Produkt geworden. Und wir haben nachgefragt. Davon hat man dann auch 1000 gedruckte Exemplare hergestellt. Ich habe auch eins für den Bund der Steuerzahler mal abgefragt. Es war noch nicht im Briefkasten. Ich weiß nicht, ob die uns das dann auch wirklich zuschicken. Ich hoffe es sehr. Das gibt es aber auch als PDF-Version. Wir werden das dann auch dann verlinken, damit dann die Kosten für dieses tolle Rezeptbuch des Bezirksamtes, dass sie dann also auch, sagen wir mal, dazu führen, dass möglichst viele diese tollen Brotrezepte, Trockenbrotrezepte dann auch wirklich dann sehen und das dann auch anfertigen können.
Was hat es denn gekostet, dieses tolle Trockenbrotrezeptbuch?
Wir haben gefragt, was das alles zusammengekostet hat. Nicht nur der Druck, sondern auch die Kreation, die Fotografie. Das sind ganz tolle Hochglanzfotos. Also das ist nicht einfach nur irgendwie so ein Handyschnappschuss, sondern die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Auch die Kosten enthalten dann auch praktisch die Zutaten und die Arrangierung und das Fotografieren. Und das waren 11.000 Euro insgesamt und auf den Druck davon alleine sind 3.800 Euro für die gedruckten Exemplare entfallen. Das hat man uns so mitgeteilt, 11.000 Euro, dass der Bezirk sich mit Rezeptbüchern beschäftigt und da muss ja irgendjemand das auch noch irgendwie verwaltet haben. Da muss ich sagen, liebe Leute in der Verwaltung, beschäftigt euch doch bitte mit Verwaltung. Ja. Versuchen Sie mal in Berlin einen Termin zu bekommen, um zum Beispiel einen Führerschein nachzufertigen oder einen neuen Ausweis zu beantragen oder einen Pass oder was man alles so bei der Verwaltung beantragen kann. Da müssen Sie sich ja eine Woche auf die Lauer legen und 30 Mal am Tag da in das System reinzugucken, um einen Termin zu ergattern. Möglicherweise sind die Leute, die sich da mit Kochbüchern beschäftigt, sonst nicht in der Lage, einen Ausweis zu verpassen, aber wenn, solange die da Kochbücher machen, sollen sie sich bitte auch nicht über zu wenig Personal beschweren.
Haben Sie denn da mal nachgefragt, wie es sein kann, dass man sich da mit dem Kochbuch oder dass man Vakanzen hat, um sich mit Kochbüchern zu beschäftigen, statt der, wie es oft so heißt, der überlasteten Verwaltung ein bisschen mehr Raum zu geben?
Wir haben wieder nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gefragt. Das wiederholt sich. Das ist sozusagen in meinem Standardanfragebrief schon drin. Das brauche ich gar nicht neu zu schreiben. Das hat natürlich auch wieder mit EU und so weiter zu tun, dass also praktisch da Nachhaltigkeit gefördert werden muss, irgendwelche Richtlinien auch aus vom Bundesministerium und so weiter. da muss ich sagen, der Staat bekommt so viele Sachen nicht hin. Vorne und hinten passt das nicht. Und in Berlin merken wir das ganz besonders. Da kann man sicherlich auch im Bezirksamt mal sagen, wir beschäftigen uns eben nicht mit Kochbüchern. Also wirklich die Fragestellung, was wollen wir erreichen? Irgendwie, dass kein Trockenbrot mehr weggeworfen wird und wir deswegen dieses Kochbuch haben und das wird aber dann nur an 1000 Leute verteilt und bei den 1000 Leuten wird das Brot dann irgendwie im Salat verarbeitet und bei den anderen dann doch weggeschmissen. Also das ist irgendwie, ich glaube, da ist man so begeistert dann von irgendeiner Idee und überlegt dann gar nicht mehr, ob das jetzt wirklich eine sinnvolle Betätigung für die Verwaltung ist.
Also ein Hochglanzprodukt, schön gemacht, mit einem Nachhaltigkeitsanspruch, allerdings aus der Verwaltung heraus wirklich fraglich, ob sich die Verwaltung einem solchen Projekt wirklich widmen sollte, bei den Dingen, die da so im Argen liegen bei der Verwaltung. Wie sinnvoll die Verwaltung mit ihren Ressourcen umgeht und wie sie dafür Werbung macht, noch mehr Kunden zu bekommen, darüber sprechen wir gleich. Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial nach Musik mit Kopfwackelgarantie. Bei mir im Studio heute Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler Berlin. Und wir kennen es alle, wenn wir unterwegs sind im Straßenverkehr, mit der U-Bahn, im Bus sitzend, wir sehen überall Werbung, Werbung, Werbung. Es wird für die tollsten Produkte Werbung gemacht, aber jetzt hat sich die Verwaltung auch mal was ganz Innovatives und werblich Einmaliges einfallen lassen. Alexander Kraus, was war denn jetzt die Top-Idee der Berliner Verwaltung und für welches Produkt vor allen Dingen macht die Verwaltung Werbung?
Ja, ich bin Ende Januar mal mit der U-Bahn gefahren und mir sind da Plakate aufgefallen, der Jobcenter. Ganz große, knallig bunte Plakate mit der Frage, du findest uns zu kompliziert, zu bürokratisch und wir uns auch. Das ist die Aussage der Jobcenter auf großen Plakaten und da wird im Prinzip, ich würde sagen, Werbung gemacht für das Bürgergeld. Das hat mich natürlich dann interessiert und da wollte ich dann natürlich auch mal wissen von den Jobcentern, ja, wie teuer diese Plakataktion war. Das war wirklich in sehr vielen U-Bahnhöfen teilweise 3 Plakate nebeneinander geschaltet. Und wer sich mit Werbung beschäftigt, weiß, dass das einen Haufen Geld kostet.
Welche Intention, welche Absicht steckte denn hinter dieser Werbeaktion?
Ja, das wollten wir natürlich auch wissen. Und wir haben die Jobcenter Berlin angeschrieben. Das ist ja in Berlin, ist das ja so eine Art Gemeinschaftsbehörde der Bundesagentur für Arbeit und des Berliner Senats, also so eine Spezialkörperschaft. Und wir wollten von denen ja dann wissen, was das gekostet hat und was das eigentlich soll. Also Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Und man hat uns ausdrücklich mitgeteilt, dass dies eben keine Werbung fürs Bürgergeld ist, aber im Prinzip schlägt mir diese Werbung vor, dass ich da mal auf der Internetseite der Jobcenter prüfe, ob ich anspruchsberechtigt bin. Also ich bin jetzt nicht anspruchsberechtigt, aber da wird im Prinzip dann eben doch Werbung gemacht. Und ich muss sagen, die Zahlen, die sind ja durch die Medien gegangen, dass die Ausgaben fürs Bürgergeld explodiert sind. Also offensichtlich sind diejenigen, die anspruchsberechtigt sind, ja in der Lage gewesen, auch ohne diese Werbung Bürgergeld zu beantragen. Und wir haben in Deutschland im Januar ungefähr 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger gehabt und ungefähr die Hälfte davon ausländische Staatsbürger, die wahrscheinlich zum großen Teil auch eine Sprachbarriere haben. Und selbst da hat das ja geklappt. Die Jobcenter haben ja auch ihre Informationsangebote in unterschiedlichsten Sprachen. Also offensichtlich muss man da nicht noch in der U-Bahn, wo ja auch nicht nur potenzielle Bürgergeldempfänger sind, noch große, bunte, knallige Werbeplakate schalten in Neonfarben, die einem dann ins Auge springen und einen dann anregen, mal zu gucken, ob man nicht vielleicht doch auch noch einen Bürgergeldanspruch hat.
Also wenn es dann keine Werbung war, um Bürgergeld zu beantragen, sollte es eher, so hatte ich sie jetzt verstanden, als Image-Kampagne verstanden werden, damit man nicht mehr ganz so als bürokratisch oder offline oder kompliziert verstanden wird. Also mehr eine Image-Kampagne als Werbung fürs Bürgergeld.
Ja, die Pressestelle der Jobcenter hat uns mitgeteilt, dass das Ganze also im Rahmen einer Kommunikationskampagne zu sehen ist, die stadtweit durchgeführt worden ist. Wir haben gefragt, wie viele Plakate waren das? 350 Plakate hat man da geschaltet und die Ausgaben, die man uns gesagt hat, die seien eben auch nicht nur für die Plakate an sich gedacht, sondern die seien also auch für diese Kommunikationsstrategie und das CD-Konzept. CD heißt Corporate Design, das ist so ein Marketing-Begriff. Und
das heißt das Erscheinungsbild nach außen hin. Ne?
Und also das kann ich jetzt auf dem Plakat ehrlich gesagt nicht erkennen. Also die haben natürlich irgendein Design, bunt und knallig in Neonfarben, aber da ist dann unten einfach nur das Logo der Jobcenter drauf. Also ich denke auch, dass jetzt so eine Behörde jetzt nicht irgendwo wie ein kommerzielles Unternehmen irgendwie ein bestimmtes Designen haben muss, das jetzt irgendwie einen motiviert, jetzt dieses Produkt zu kaufen oder Kunde der Jobcenter zu werden. Die Kunden oder die sagen wir mal Bürger, die da anspruchsberechtigt sind, sind ja jetzt dann auch Kunden. Und ich denke, dass das nicht notwendig ist und man, wenn man das benötigt, auch ohne bunte Plakate die Informationsangebote da auch in Anspruch nehmen kann. Und jetzt muss ich noch sagen, was es gekostet hat.
Wollte ich gerade fragen, genau. Das war jetzt noch die Frage, ist noch offen geblieben.
Ja, also was die Plakate alleine gekostet haben, das haben sie uns ja nicht mitgeteilt, sondern wir müssen das ja alles im Zusammenhang mit dieser stadtweiten Kommunikationsstrategie sehen und dem CD, dem Corporate Design. Und da hat man uns einen Betrag von 191.000 Euro gesagt.
191.000 Euro für die Bewerbung einer Dienstleistung der Verwaltung, von der jeder weiß und mit der eigentlich gar keiner ein Problem hat. Also diese Dienstleistung abzurufen.
Also offensichtlich funktioniert das ja, dass jeder, der da anspruchsberechtigt ist, auch den Weg dann zum Jobcenter findet. Und die Medienberichte waren ja dieser Tage auch voll davon, dass das also offensichtlich auch die Kontrollen nicht funktionieren, dass also hier selbst Leute, die im Ausland residieren, mit großen Kinderscharen in den Anspruch des Bürgergeld gekommen ist. Und da muss man vielleicht auch mal überlegen, derjenige, der da wirklich einen Anspruch hat und der bedürftig ist, der soll Sozialleistungen in Deutschland, meine ich, auch bekommen können. Aber Missbrauch sollte unterbunden werden und da müsste man vielleicht überlegen, ob man das Geld statt in bunte Plakate lieber in funktionierende Kontrollmechanismen stecken kann. Denn irgendjemand muss diese Mittel erwirtschaften und das sind dann diejenigen, die arbeiten und Steuern bezahlen. Also nochmal, wer da Bedarf hat, soll es bekommen, wer bedürftig ist. Aber der Staat muss auch angehalten sein, das auch zu kontrollieren, dass da kein Missbrauch stattfindet.
Das finde ich einen wunderbaren Appell zum Ende unserer Sendung. Wir sind leider schon wieder am Ende unserer Sendungszeit angekommen zum Thema Steuergeldverschwendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler Berlin, der uns heute wieder einen spannenden Einblick in den Kampf gegen die Steuergeldverschwendung gegeben hat. Und wenn auch Sie, liebe Hörer, den Bund der Steuerzahler in der Arbeit gegen die Steuergeldverschwendung unterstützen wollen, dann finden Sie auf der Webseite www.steuerzahler.de dazu alle weiteren Informationen. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir Ihnen verrückte Fälle der Steuergeldverschwendung präsentieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gut informiert. Ihr Steve Schulz.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine Hitzgarage.